Deutschlandfunk zur Diskussion.
Skandal vor der Wahl. Was bedeutet Österreichs Krise für Europa? Die Diskussionsleitung hat Barbara Schmidt-Matern.
Ja, guten Abend hier aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Wir funken heute aus gleich drei Ländern, aus drei Städten, nämlich aus Berlin, Wien und aus Brüssel. Selten eine so europäische Diskussion haben wir hier gehabt, jedenfalls geografisch gesehen. Aber Europa ist auch unser Thema heute. Wir wollen blicken auf die Regierungskrise in Österreich und fragen, was sind die Folgen für Europa wenige Tage vor der Wahl? Morgen beginnt sie ja schon in einigen Ländern. Österreich selbst steht auch Kopf, das Land steht vor Neuwahlen und Bundeskanzler Sebastian Kurz muss ein Misstrauensvotum am kommenden Montag überstehen. Eine unserer Fragen wird auch gleich sein, was das für die künftigen Machtverhältnisse in Österreich bedeutet und wie stark diese Krise eigentlich nach Deutschland strahlt. Die Rolle der Medien ist schließlich eine Fragestellung, der wir uns widmen wollen. Widerstehen Journalisten unter Beschuss von rechts? Und Österreichs zurückgetretener Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der ja im Mittelpunkt dieser ganzen Affäre steht, spricht von einem politischen Attentat angesichts des sogenannten Ibiza-Videos. Andere sagen, Spiegel und Süddeutsche haben lehrbuchmäßig gehandelt mit ihrer Recherche und Berichterstattung. Über all das diskutiere ich heute Abend mit meinen Gästen. Ich begrüße zunächst in Wien im Studio des ORF Eva Konzett, Redakteurin bei der Wochenzeitung Falter. Hallo.
Guten Abend aus Wien.
In Brüssel ist zugeschaltet Thomas Mayer. Er ist der Europakorrespondent in Brüssel, ja, für die österreichische Tageszeitung Der Standard. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend aus Brüssel.
Und hier im Studio bei mir sitzt Stefan Braun, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Hallo.
Schönen guten Abend.
Frau Konzett, erste Frage an Sie. Zerbröselt angesichts der Entwicklungen, der Skandale, die in den letzten Tagen bekannt geworden sind, dieses Erdbeben, das Österreich gerade durchlebt, zerbröselt die FPÖ jetzt?
Die Freiheitliche Partei ist sicher in einer sehr schwierigen Situation. Der Parteiobmann Heinz-Christian Strache ist zurückgetreten. Gemeinsam mit ihm gehen musste sein Protégé Johann Gudenus, den er eigentlich zum Nachfolger aufbauen hätte wollen. Der jetzige Nachfolger ist Norbert Hofer. Der hat zwar durch den Präsidentschaftswahlkampf etwas an Kontur gewonnen. Die FPÖ hat aber ein Problem, weil es ein hierarchisch aufgebauter Machtstab ist und da ist jetzt die Spitze weg. Ich glaube, es ist aber zu früh zu sagen, dass sie zerbröselt. Die FPÖ ist schon an internen Machtkämpfen gescheitert in ihrer Geschichte. Sie ist heute geschlossener als zum Beispiel 2002 in Knittelfeld. Und was man nicht vergessen darf, sie verfügt oder sie hat eigentlich eine sehr treue Wählerschaft. Der traditionelle FPÖ-Wähler oder die FPÖ-Wählerin sind der Partei treu und verzeihen mitunter auch moralische Entgleisungen.
Das werden wir sicherlich gleich nochmal vertiefen. Thomas Mayer in Brüssel, die Kritik am Bundeskanzler Sebastian Kurz, die fällt eigentlich von allen Seiten scharf aus in diesen Tagen. Können Sie am Verhalten des Kanzlers derzeit irgendetwas Positives eigentlich erkennen?
Also ich weiß nicht, ob es meine Aufgabe ist, den Herrn Bundeskanzler irgendwie positiv oder negativ einzuschätzen. Was ich beobachte, ist, dass der Bundeskanzler natürlich jetzt vor den Trümmern seiner Regierung steht, die noch erst seit 1,5 Jahren im Amt war und jetzt einen Weg sucht, wie er da wieder herausfindet aus dieser Situation. Er muss aber gleichzeitig, da muss man die österreichische Bundesverfassung bemühen, natürlich dafür sorgen, dass er gemeinsam mit dem Herrn Bundespräsidenten van der Bellen, der Herr dieses Verfahrens ist, wenn eine Regierung stürzt und eine neue Regierung angelobt wird. Also mit ihm gemeinsam muss der Bundeskanzler Kurz versuchen, diese Krise zu überstehen und für geordnete Verhältnisse zu sorgen, damit das Parlament dann irgendwann einen Neuwahlbeschluss fassen kann und es dann im Herbst, wie der Bundespräsident das gewünscht hat, diese Wahlen auch gibt. Es gibt aber die andere Möglichkeit auch noch, da kommen wir dann vielleicht darauf noch zurück, nämlich dass Kurz Anfang nächster Woche schon durch einen Misstrauensantrag der Parlamentarier zu Fall gebracht wird und dann ginge das ganze Spiel mit einer Übergangsregierung und wie das dann weitergeht von neuem los.
Also auf jeden Fall noch komplizierte Verwicklungen, die uns da bevorstehen. Stefan Braun, wem nützt dieser Wiener Skandal eigentlich wenige Tage vor der Europawahl? Gibt es da Nutznießer?
Das ist auch eine ganz schwierige Frage, weil spontan würde man natürlich sagen, den Gegnern der FPÖ müsste das eigentlich in die Hände spielen. Und trotzdem bin ich mit meinen Prognosen sehr vorsichtig. Wenn man jetzt aus Berlin da drauf schaut, weiß man nicht, schadet es der AfD? Wahrscheinlich schadet es ihr ein bisschen, weil man diese Sittengemälde natürlich in gewisser Weise auf die AfD und ihre Führungsspitze überträgt, ob das nun ganz legitim ist oder nicht. Aber das Interessante in Berlin ist auch, dass man jetzt gerade, und zwar just an heute und morgen, wo 70 Jahre Grundgesetz gefeiert werden, man plötzlich nochmal doch mit einer gewissen Zufriedenheit sieht, bei uns gibt es nur das konstruktive Misstrauensvotum. Und das hat doch eine sehr stabilisierende Wirkung im Vergleich zu dem, was jetzt in Österreich passiert ist und vielleicht am Montag noch passiert.
Dann frage ich mal in die Runde, wer wagt denn eine Prognose mit Blick auf den kommenden Montag? Ist das jetzt schon ausgemacht, dass die FPÖ dem Kanzler das Vertrauen eben nicht mehr aussprechen wird?
Stefan Mayer? An wen ist die Frage gerichtet?
Ich frage Sie mal, Herr Mayer.
Ladies first. Ja, fragen Sie mich. Okay. Also,
ich sage was dazu.
Okay, Frau Konzett bitte, ja? Vom Falter in Wien.
Entscheidend wird sein, wie die Sozialdemokraten sich verhalten. Das ist noch nicht ganz klar. Die sind jetzt in einer etwas misslichen Lage, weil auf der einen Seite, wenn sie das Misstrauensvotum unterstützen und damit Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Fall bringen, wird ihnen angelastet werden können, dass sie am dann entstandenen Chaos beteiligt sind und dass sie in einer schwierigen Situation quasi ihre parteipolitischen Interessen über die Staatsräson gestellt haben. Tun sie es nicht, haben sie einen Bundeskanzler als Konkurrenten im Wahlkampf, der natürlich auch mit dem Bonus des Bundeskanzlers kampanisieren kann. Und da dann entsprechend Stimmen einen entsprechenden Vorteil hat. Also es ist eine schwierige Situation für die SPÖ und das wird dann auch die entscheidende sein, ob sie mitstimmen oder nicht.
Ist das denn nicht schon ein also, Ja, Herr Mayer?
Aus meiner Sicht kann man das heute schlicht und einfach nicht beantworten. Ich würde persönlich tendenziell sagen, dass diese Regierung nicht zu Fall gebracht wird, weil die SPÖ da sich eines Besseren besinnen wird. Warum sage ich das? Eine der wichtigsten Personen in so einer Situation ist der österreichische Bundespräsident. Er hat seit vergangenem Samstag mittlerweile sich viermal in einer Rede an die Nation gewandt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann in der österreichischen Geschichte jemals so etwas gegeben hätte. Und er hat gestern in einer sehr, sehr direkten und man muss sagen fast emotionalen und bewegenden Rede sich an die Bürger gewandt und hat gesagt, Mut, Zuversicht, wir kriegen das schon hin, und hat gleichzeitig zu erkennen gegeben, dass er möchte, ganz persönlich, dass diese Regierung jetzt für Ruhe sorgt, dass es weitergeht bis zu den Wahlen im September. Also das war ein ganz klares Statement. Er hat auch heute die Regierung angelobt. Das würde bedeuten, wenn die Parlamentarier, was sie natürlich können mit einfacher Mehrheit, das hat Herr Braun vorher richtigerweise schon gesagt, das geht ganz leicht in Österreich, sie können diese Regierung sofort mit einfacher Mehrheit zu Fall bringen. Das würde aber bedeuten, dass das Parlament in einen Machtkampf mit dem Bundespräsidenten eintritt. Und dann wird es von der Verfassung her wirklich sehr schwierig. Der Präsident ist vollkommen frei darin, eine Regierung seiner Wahl auszuwählen, auch einen Übergangsbundeskanzler. Er könnte theoretisch, wenn Kurz fällt, Kurz noch einmal beauftragen. Also da wird sehr, sehr viel in den nächsten Tagen, glaube ich, noch verhandelt werden. Es wird Gespräche geben. Und man wird das wahrscheinlich bis zum letzten Moment nicht wirklich einschätzen können.
Nun hat Alexander
Konzept? Darf ich ganz kurz dazu antworten? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Mayer, es ist nur so, soweit wir wissen bislang, hat zumindest der Bundeskanzler Sebastian Kurz das Gespräch mit den jetzigen Oppositionsparteien nicht gesucht und nicht geführt. Es sind da also keine wie auch immer gearteten vertrauensbildenden Maßnahmen geschehen. Und insofern ist es, glaube ich, meiner Meinung nach nicht ganz sicher, dass wir am Montag noch eine Regierung haben, dass die am Montag nicht zur Verfügung
steht. Also ich würde Ihnen da absolut zustimmen. Das ist das Erstaunliche in dieser Situation, dass Kurz offenbar zu glauben scheint, dass er seine harte Linie hier weiterziehen kann und überhaupt keinerlei Anzeichen gibt, dass er irgendwie auf die anderen zugeht. Es ist allerdings, ich muss mich ganz leicht korrigieren, jetzt bekannt geworden, dass es sehr wohl ein Gespräch mit der NEOS-Chefin gegeben hat. Diese hat das zumindest bestätigt. Das ist ein bisschen unser Problem. Das sind geheime Gespräche hinter dicken Polstertüren und dass wir nicht ganz genau wissen, was die Herrschaften, das sind ja alles Politiker, die schon im Wahlkampf sind, miteinander sprechen und was sie uns dann vielleicht auch nicht sagen.
Was ich total interessant finde, Sie beide rekurrieren jetzt darauf, ob der Kurz und wie der Kurz möglicherweise mit dem einen oder anderen gesprochen hat. Ich würde sagen, der große Trumpf, den ein Kanzler normalerweise hat, wenn er aus dem Kanzleramt, wie es ja bei uns auch heißt, einen Wahlkampf führt, der ist für Sebastian Kurz ohnehin dahin. Ich glaube, dieser Amtsnimbus, der sozusagen in der Regel ein Vorteil ist, der wird in diesem Fall nicht besonders wirken. Und man würde sich eigentlich Parteien wünschen, die jetzt nicht ihre Entscheidung am kommenden Montag davon abhängig machen, ob jetzt der Herr Kurz noch ein Gespräch sucht oder nicht, sondern einfach klipp und klar sagen, unter diesen Umständen machen wir das nicht. Wir bringen nicht die Regierung zu Fall. Wir wissen, dass in 3 Monaten Wahlkampf ist und der wird hart. Wahrscheinlich, ich würde auch tendieren zu der Prognose, die SPÖ wird das eher so machen. Aber ich bin natürlich am weitesten entfernt, deswegen ist es schwierig. Nur ich kann sozusagen, finde interessant, dass man immer noch überlegt, wer hat jetzt wem noch vielleicht ein Angebot gemacht. Es geht nicht mehr um Angebote, es geht eigentlich ganz klar
um die Startposition. Ich will mich nicht vordrängen, aber ein Aspekt, das ist hochinteressant, wie Sie das sehen. Es gibt noch einen Aspekt, glaube ich, der ganz entscheidend ist. Die SPÖ hat sich hier jetzt ein bisschen in eine Dilemmasituation hineinmanövriert, weil wir dürfen nicht vergessen, das große Feindbild dieser Regierung war ja eigentlich die FPÖ und die FPÖ-Minister. Und die sind ja heute alle aus der Regierung rausgeflogen, insbesondere der Innenminister. Wenn jetzt die Sozialdemokraten am kommenden Montag diesen Misstrauensantrag, den eine ganz kleine Partei eines früheren grünen Abgeordneten einbringen wird, wenn die gemeinsam mit den Freiheitlichen ausgerechnet jetzt die provisorische Bundesregierung des Bundespräsidenten zu Fall bringen, dann ist das natürlich von der Symbolkraft her fatal. Ja? Wenn die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Blauen, wie wir sagen, im Parlament ein Stück gemeinsamen Weges gehen und um den Kanzler zu stürzen. Und ein kleines Detail, man muss übrigens nicht die ganze Regierung auf einmal stürzen. Man könnte einen Misstrauensantrag auch so formulieren, dass sie nur den Bundeskanzler trifft, dass also die restlichen Minister in der Regierung bleiben. Das ist in Deutschland wahrscheinlich vollkommen anders. Aber das sind eben diese Feinheiten der österreichischen Bundesverfassung, die in der jetzigen Situation extrem wichtig sind.
Ich würde in diesem Zusammenhang gerne einmal von Ihnen wissen, ob die österreichische Innenpolitik denn absehbar überhaupt ohne FPÖ denkbar ist. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass sie natürlich im Nationalrat, also im österreichischen Parlament vertreten ist, in allen 9 Landtagen in Österreich, in vielen Gemeinderäten, zuletzt bei 27% Wählerzustimmung lag. Also egal, wer mit wem künftig koaliert oder zusammengeht, die FPÖ ist immer weiterhin mit an Bord. Oder wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, das sind Prognosen, die aus heutiger Sicht sehr, sehr schwierig sind. Wir werden voraussichtlich oder wir werden Anfang September wählen gehen. Bis dahin ist noch etwas Zeit. Es steht, wie wir jetzt gerade gesagt haben, überhaupt noch nicht fest, was nächste Woche passieren wird. Wird die FPÖ sehr stark verlieren? Wird sie ihre Wähler halten können? Das kann man einfach de facto, glaube ich, aus heutiger Sicht kaum sagen. Es gibt die einen Prognosen oder es gibt die einen Beobachter, die sagen, dass der Sebastian Kurz ein bisschen darauf spielt, starke Zugewinne zu machen und dann möglicherweise mit den Neos, denen ebenfalls Zugewinne, zumindest aus heutiger Sicht, zugerechnet werden, mit ihnen gemeinsam dann in eine Koalition zu gehen, sich einmal zu häuten und zu sagen, ich bin jetzt der Europapolitiker rechts der Mitte, der Konservative, aber quasi ohne das ganze ohne das Migrationsthema oder das Migrationsthema abgeschwächt. Ich glaube, es ist aber ganz schwierig aus heutiger Sicht, da irgendetwas Valides darüber zu sagen. Ich weiß nicht, wie meine Kollegen das sehen.
Also ich ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das die Distanz aus Brüssel, die einen da ein bisschen milder macht. Ich habe da sozusagen mein kleines Land vor mir, wo jeder jeden kennt ein bisschen, wo es also nicht so schwer ist, informell auch Kontakt aufzunehmen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, nach diesen Bildern, die wir gesehen haben, dass die Freiheitliche Partei der nächsten Bundesregierung in welcher Form auch immer angehört und sei es auch nur in einer duldenden Rolle. Ich glaube auch, dass, da kann Herr Braun vielleicht auch noch mehr sagen, das ist erst der Beginn von einigen Skandalen, die da im Gefolge jetzt noch hochkommen werden. Ich meine, das war ein Tabubruch, eine Ungeheuerlichkeit, die da nach oben geschwommen ist. Da ist, glaube ich, den meisten meiner Landsleute einfach die Luft weggeblieben, wie sie dieses Video gesehen haben. Das heißt, ein zweiter Faktor, und das ist, glaube ich, im Moment das Problem. Es gibt einfach nach dem Bruch dieser großen Koalition, die über Jahrzehnte lang das Land regiert hat, es gibt noch immer diese Bitterkeit zwischen Sozialdemokraten und Volkspartei, eben gerade um den Bundeskanzler Kurz, der die Regierung vor 2 Jahren gesprengt hat. Aber ich glaube eigentlich, dass auch wenn Wahlkampf ist, über den Sommer diese Bitterkeit sich ein bisschen widerlegen wird, weil es wird vernünftige Leute geben, die sagen, wir müssen doch gemeinsam dann auch nach der Wahl wieder weitermachen. Es muss ja jemand regieren und jetzt soll der Wähler entscheiden und dann werden wir sehen, zu welcher Konstellation das führt. Aber wie gesagt, auch wenn die FPÖ nicht zerbröselt wird, wie Sie so schön gesagt haben auf Wienerisch am Anfang, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass die FPÖ wieder in absehbarer Zeit mit Regierungsverantwortung beauftragt wird. Da wäre auch der Bundespräsident, der ist ja der entscheidende Mann, nicht zu haben.
Ihnen beiden jetzt zwei ganz gegensätzliche Ansichten, dann würde mich natürlich die Meinung von Stefan Braun zu dieser Frage interessieren, als dem Dritten im Bunde hier.
Ich würde eigentlich dem Kollegen aus Brüssel absolut zustimmen. Ich kann mir das auch schlechterdings nicht vorstellen. Eines weiß ich allerdings nicht. Wir wissen ja nicht, was in den nächsten Tagen und Wochen noch kommt. Wir wissen auch nicht, wie zum Beispiel im FPÖ oder auch in Deutschland im AfD-Milieu viele Leute doch sagen, also was ist eigentlich jetzt der Ursprung und wer ist der Verbrecher, der dieses Video quasi gemacht hat? Wenn die Debatte dahin geht und nicht mehr darauf guckt, dass da jemand sozusagen unter der Verlockung eines Angebots einfach unfassbar als sozusagen stolzer Österreicher sein eigenes Land verraten hätte und sei es irgendwie die Wasserzuflüsse, sei es irgendwie die Art, wie er über Medien spricht. Wenn die Debatte sich drehen sollte, und das wissen wir nicht endgültig, dann weiß ich nicht, wo die Geschichte endet, auch in Österreich nicht. Deswegen bin ich vorsichtig, aber ansonsten würde ich auch sagen, der Appell von Van der Bellen, die Art, wie im Augenblick sozusagen Brücken eigentlich total ruiniert sind zwischen der ÖVP und der FPÖ oder auch zwischen der FPÖ und der SPÖ, ich kann es mir schlechterdings nicht vorstellen. Natürlich ist die Kalkulation von Herrn Kurz auch die sich sehr mit der von Herrn Schüssel 2002 oder 2003 ähnelt, als er damals die FPÖ rausbewogen hat und dann natürlich wieder strahlende Sieger aussah. Das wird der Traum von Herrn Kurz sein. Ob es klappt, wir wissen es absolut nicht.
Dann lassen Sie uns doch
ich möchte nur ganz kurz doch aber davor warnen, Regierungsverantwortung mit der FPÖ sehe ich, wie Sie auch, sehr kritisch, aber ich warne davor, die FPÖ jetzt abzuschreiben. Ich warne davor zu sagen, diese Partei hat sich durch ihren Parteichef so desavouiert, dass sie auch für ihre eigene Wählerschaft nicht mehr wählbar ist. Wir wissen, wir haben es gesehen, auch in der Vergangenheit, dass die Wählerschaft treu ist und tatsächlich viel verzeiht. Und ich würde auch den Heinz-Christian Strache nicht ganz abschreiben. Er ist jetzt im Moment einfaches Parteimitglied. Aber er deutet in seiner Abschiedsrede und auf den sozialen Medien eigentlich sein Comeback wieder an. Sobald quasi alles, was da in dieser Villa in Ibiza passiert ist, Herr Braun, Sie haben das schön zusammengefasst, Verkauf von Wasser, Urbanisierung der Medienlandschaft und Staatsaufträge für denjenigen, der das alles möglich macht. Sobald aber quasi da wenig Strafrechtliches übrig bleiben wird, und das können wir jetzt noch nicht sagen, aber es kann auch durchaus sein, dass das dann der Fall sein wird. Sobald also das so ist, kann dann, hat sich Heinz-Christian Strache sagen, ich habe ja eigentlich nichts verbrochen. Und insofern glaube ich, dass man ihn nicht abschreiben sollte und seine Partei auch nicht.
Vielleicht können wir einfach an dieser Stelle noch einmal ganz kurz benennen, was eigentlich zu sehen ist in diesem Video, nämlich der bisherige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, wie er, ja, er wurde gefilmt, als er vor der österreichischen Nationalratswahl im Jahre 2017 auf Ibiza in einer Finca einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte Staatsaufträge in Aussicht stellte für entsprechende Wahlkampfhilfe. Und dann ist da auch immer wieder die Rede von möglicherweise illegalen Parteispenden an die FPÖ. Dieses ganze Erdbeben, was dadurch jetzt ausgelöst worden ist, vielleicht richten wir mal den Blick von der österreichischen Innen- auf die Außenpolitik und kommen damit auch auf Europa zu sprechen. Am kommenden Montag findet das Misstrauensvotum in Wien statt, also einen Tag nach den Europawahlen und kurz bevor dann die europäischen Staatschefs weiter darüber überlegen werden, nach dem Wahlergebnis, wie es jetzt mit der Zusammensetzung der neuen Kommission in Brüssel weitergeht. Kann Österreich es sich angesichts dieses Terminkalenders überhaupt leisten, den eigenen Bundeskanzler dann zu stürzen?
Also da treffen Sie einen ganz wichtigen Punkt. Da sind wir jetzt wieder, können wir gleich als Überleitung das auch machen. Genau das hat der österreichische Bundespräsident van der Bellen heute sehr, sehr deutlich und auch gestern zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, es sei jetzt wichtig, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Es sei wichtig, dass man Österreich reformiert, in die Digitalisierung hinüberführt. Und als dritten Punkt, ganz zentral, hat er gesagt, wir müssen unsere Rolle in Europa finden, weil das für das Land überlebenswichtig sei. Es würden hunderttausende Arbeitsplätze dranhängen und so weiter. Also der Präsident hat diese Linie, wie ein Fast-Regierungschef hat er gesprochen, so ist es mir vorgekommen, ganz klar vorgegeben. Er will, dass wir gut repräsentiert sind in Brüssel. Er will, dass Kurz als Kanzler bei den Personalentscheidungen teilnimmt. Er hat auch ausdrücklich genannt, dass die Europäische Union in den nächsten Monaten beginnen wird, den Budgetrahmen für die nächsten 7 Jahre zu verhandeln. Das ist ganz wichtig. Da ist jedes Land direkt betroffen. Da hat man tatsächlich ganz starke nationale Interessen einzubringen. Also das ist die Zielsetzung. Aber bei all dem, was schon gesagt ist, ob das gelingt, das kann im Moment niemand sagen. Aber ich denke schon, dass das in diese Richtung gehen wird.
Stefan Braun. Ich finde das auch ein ganz starkes Argument. Und dazu kommt jetzt vielleicht auch wirklich Deutschland ins Spiel. Man muss einfach, wenn man die letzten 3-4 Jahre sich nochmal anschaut, sich in Erinnerung rufen, wie sehr der Sebastian Kurz als neues Role Model eines jungen, konservativen, zum Teil strammen, sehr entschiedenen Politikers auch hier in Deutschland natürlich seine Wirkung entfaltet hat. Er hatte einen ganz großen Zeitungsverlag, der ihn von Anfang an unterstützt hat. Also Springer war unentwegt und immer auf seiner Seite. Und er hat dann auch im Verhältnis zur Bundeskanzlerin etwas gemacht, was natürlich im Berliner Kanzleramt überhaupt nicht gut ankam. Und ich werde es ehrlicherweise in diesem Zusammenhang natürlich auch nicht vergessen. Er hat wenige Tage, bevor der Türkei-EU-Deal geschlossen wurde, mal eben in großer Geste die Balkanroute geschlossen und es dann fortan als seine große Leistung beschrieben, was natürlich in Berlin überhaupt nicht gut ankam. Und insoweit würde ich auch sagen,
weil Angela Merkel sich das auch ans Revers heftet.
Nein, weil Angela Merkel damals gekämpft hat, während er mit großer Geste schon sozusagen die Lösung verkündete, die eigentlich nicht die Lösung war. Weil es nämlich ohne einen Türkei-EU-Deal einen Balkan gegeben hätte, in dem sich hunderttausende Flüchtlinge gesammelt hätten. Und genau das wollte sie vermeiden. Deswegen wollte sie zeitgleich diese Beschlüsse bekannt geben. Und Kurz ist vorgeprescht, obwohl er noch wenige Monate davor sozusagen mehr oder weniger aus Berlin auch die Botschaft bekam, bitte, bitte kümmert euch um den Westbalkan. Das ist doch eigentlich ganz traditionsreich eure Aufgabe. Wir delegieren das gerne, wir machen das gerne mit euch zusammen. Und dann kam, jedenfalls in Berlin so empfunden, plötzlich diese Geste der Selbstbeweihräucherung. Das hat schon für viel Ärger gesorgt. Ich erzähle das nur deshalb, weil es natürlich in den nächsten Tagen und Wochen in Brüssel um viel geht. Herr Mayer weiß das. Und ich weiß, dass Merkel diese Geschichte nicht vergessen wird. Ich weiß auch, die wird nie sich lustig machen, aber sie guckt natürlich mit großer Neugier nach Wien, dass der große Stern jetzt solche Probleme bekommen hat.
Ja, damit schneiden Sie es ja jetzt schon an, Stefan Braun, gerade das schwierige Verhältnis vor allem der Christdemokraten, auch der CSU hier in Deutschland zu Sebastian Kurz. Ihre Zeitung, die Süddeutsche, hat es heute noch einmal beschrieben, wie etwa Jens Spahn, auch ein bekannter Kritiker der Kanzlerin, noch am Abend der österreichischen Nationalratswahl nach Wien gefahren ist und stolz ein Foto getwittert hat von sich und Sebastian Kurz. Das sind ja alles auch Signale in Richtung der Kanzlerin gewesen. Da tun sich ja Gräben in der Union auf, die jetzt auch eine Rolle spielen.
Ja, ich glaube, zwei Dinge sind da jetzt gerade spannend. Ich meine, Angela Merkel hat es in ihrer Karriere schon so oft erlebt, dass irgendwelche großen Sterne plötzlich auftauchten und die dann doch wieder vor ihrem Ende selber zu einem gewissen Ende gekommen sind, jedenfalls mal vorläufig. Insoweit glaube ich nicht, sie wird jetzt nicht in den nächsten Tagen die Schwäche Österreichs ausnutzen. Ganz im Gegenteil, das würde ihrem Naturell nicht entsprechen. Dass sie im Augenblick mit einer gewissen Genugtuung nach Wien guckt, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Sie wird es aber nie öffentlich machen und ich glaube auch überhaupt nicht, dass sie das in Brüssel irgendwie einsetzen wird. Aber man muss es einfach wissen, natürlich ist alles instabiler, als es mal war. Und insoweit würde ich dem Kollegen aus Brüssel komplett recht geben. Van der Bellen weiß, warum er das gesagt hat. Und das ist jetzt schon von elementarer Bedeutung, dass das nicht noch mehr sozusagen in einem großen Zusammenbruch endet.
Welche Rolle spielt es denn für das deutsch-österreichische Verhältnis, dass es nun deutsche Medien sind, die diesen Skandal im Nachbarland aufgedeckt haben?
Wen fragen Sie?
Sie alle. Wer möchte antworten? Stefan Braun.
Das kann ich schwer sagen. Ich vermute einmal, aber ehrlicherweise bin mit der Recherche nicht befasst gewesen. Und es ist ja auch bei uns üblich, dass dann sozusagen nicht irgendwie der ganze große Laden mit allem informiert wird. Das hat auch viel mit Schutz zu tun. Ich glaube aber in der Tat, dass es möglicherweise unter den Anspannungen, die vorher schon in Wien waren, auch die Art, wie die schwarz-blaue Regierung ja angefangen hat, auch gegen Medien zu schießen, öffentlich-rechtliche, aber nicht nur, möglicherweise dazu geführt hat, dass man von vornherein gesagt hat, die deutschen Medien sind in diesem Fall unabhängiger und wenn es zwei sind mit diesem Namen, dann erzeugen sie eine Wucht, die vielleicht einem österreichischen Medium so alleine nicht gelungen wäre, in Kooperation mit dem Falter. Ich muss aber spekulieren, weil ich natürlich nicht weiß, wie letztlich die Sache zustande gekommen ist.
Frau Konzert, das soll auch nicht unerwähnt bleiben. Natürlich war auch der Falter an diesen Rechercheleistungen beteiligt, zusammen mit Spiegel und Süddeutscher Zeitung.
Es soll in diesem Zusammenhang aber natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, dass natürlich die Süddeutsche und der Spiegel den größten Teil der Recherche geleistet haben, die Vorrecherche gemacht haben. Wir sind dazugekommen, wir haben versucht, aus unserer österreichischen Perspektive da mitzuhelfen, wahrscheinlich auch mit den Kontakten, die wir vor Ort haben, einfach weil wir in Wien vor Ort sind. Ich glaube, dass es, also für die, weil Sie gefragt haben, wie das jetzt auf die österreich-deutsche Medienlandschaft sich auswirkt. Wir waren sehr, sehr froh, dass man da auch auf uns zugekommen ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit und mit so einem Material macht es durchaus Sinn, wenn da mehrere daran arbeiten. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr bei unseren deutschen Partnern.
Wenn ich vielleicht was sagen darf dazu, auch in Ergänzung zu dem, was Herr Braun vorher gesagt hat, er kann das nicht so leicht sagen wie ich. Ich glaube, dass es sogar ganz entscheidend war, dass es die Süddeutsche und der Spiegel waren, aber nicht, weil das deutsche Medien sind, sondern weil es zwei exzellente Medien sind, Qualitätsmedien sind, die einen starken Ruf haben und weil sie eben deutschsprachig sind. Das heißt, jeder Österreicher kann das direkt auch im Original lesen. Und das zweite Element, das ist auch ein Medienaspekt. Strache wurde ja gefilmt, wie er da die Kronenzeitung, die größte Zeitung des Landes, ein Boulevardblatt, das die FPÖ eigentlich sehr stark unterstützt hat, an diese vorgebliche russische Oligarchin quasi verschachern will, wo er da sagt, zack, 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 da werden die Journalisten der Kronenzeitung rausgeschmissen und reingedrückt und so weiter. Und damit hat der FPÖ-Chef natürlich ein riesiges Tabu angerührt und die Kronenzeitung hat also mit einer unglaublichen Wucht dann über diese Affäre und über diese Videos berichtet. Und so ist der Fall eingetreten. Und das war, glaube ich, auch der Schock. Ich glaube, dass viele Österreicher gar nicht glauben konnten, was sie da sehen. Und das wurde alles völlig offen und ohne Zögern in aller Klarheit aufklärerisch auf den Tisch gelegt. Und das war sicherlich der Hauptfaktor, warum das so schnell gegangen ist und auch jetzt noch immer alle eigentlich fassungslos sind, was da in den letzten Tagen passiert ist. Und nochmal, ich glaube, dass Süddeutschland Süddeutsche und der Spiegel da einen großen Beitrag geleistet haben, auch zur Stärkung des unabhängigen Journalismus. Ich sage das bewusst als österreichischer Journalist, man ist da schon ein bisschen ermutigt auch, wenn man sieht, dass eine Regierung, die so stark unter Beschuss ist und versucht hat, uns Medien auch zu knebeln und uns auch unter Druck zu setzen, wenn sich dann herausstellt, dass das eben nicht geht und dass eine kritische und demokratische Öffentlichkeit das nicht akzeptiert.
19.44 Uhr im Deutschlandfunk. Sie hören die Sendung zur Diskussion. Wir sprechen heute Abend über die Regierungskrise in Wien und die Auswirkungen im gesamten Europa, wenige Tage vor der Europawahl, mit Eva Konzert von der Wochenzeitung Falter, mit Thomas Mayer von der österreichischen Zeitung Standard. Er ist Korrespondent in Brüssel, und Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Wir sind jetzt gerade bei den medienpolitischen Auswirkungen dieses sogenannten Skandalvideos. Und ich würde Sie gerne fragen nach dieser sehr polarisierten Rezeption. Auf der einen Seite vor allem die rechtspopulistischen Kreise, die versuchen daraus gezielt Stimmung gegen Medien zu schüren, die journalistische Selbstverständlichkeit, wie zum Beispiel Quellenschutz und das Recht nach Aufklärung, wenn es relevant ist und eine Bedeutung hat für die breite Öffentlichkeit, dass also Journalisten einfach ihre Arbeit gemacht haben, das wird von interessierten Kreisen in Frage gestellt. Und auf der anderen Seite ist die Rede von einer Sternstunde des Journalismus, da hätten Journalisten lehrbuchmäßig gehandelt. Ist das symptomatisch, dass wir so eine polarisierte Diskussion jetzt führen über die Rolle der Medien inzwischen? Stefan Braun?
Ja, also das ist symptomatisch, weil wir die Debatte ja nicht jetzt, die hat ja nicht damit begonnen, dass wir jetzt diese Sache veröffentlicht haben, sondern diese Debatte gibt es seit 2, 3, 4 Jahren. Unter dem Stichwort Lügenpresse wird es ja sozusagen als Teil der Strategie auch gegen uns verwendet. Jetzt muss man immer sagen, wir haben auch lange Phasen als Journalisten, als Medien in Deutschland und anderswo vielleicht zu wenig sensibel auch mal geguckt, wo haben wir Fehler gemacht, wo haben wir vielleicht auch mal überzogen und überspitzt argumentiert. Ich finde ja, wenn das sozusagen dazu geführt hat, dass wir auch über uns selber mal reflektieren und uns etwas zurücknehmen, dann war das gut. Aber die Art und Weise, wie die Angriffe laufen, das ist natürlich nicht gut, weil es einem einzigen Zweck dient, Glaubwürdigkeit, Fakten und unabhängige Informationen zu desavouieren, damit es irgendwann überhaupt keine Informationen mehr gibt, der man dann irgendwie glauben kann. Und die Zahl der Leute, bei denen das so ist, hat, ich fürchte das, in den letzten Jahren eher zugenommen. Schaut man sich in autoritären Regimen um, dann arbeiten sie immer mit der Desavouierung unabhängiger Medien, um die Glaubwürdigkeit von Informationen zu schwächen. Das haben wir schon vorher gehabt. Dass das jetzt passiert, in einer so zugespitzten Situation, das verstehe ich völlig. Und ich verstehe auch, dass die Leute immer wieder sich fragen, wie kam das, wie habt ihr das ausgewählt, warum habt ihr das gemacht? Deswegen, ehrlicherweise, ich bin ja ganz vorsichtig, aber ich bin vor allem doch stolz, dass wir sehr früh und von vornherein erklärt haben, was haben wir gemacht und was haben wir nicht gemacht. Warum haben wir das so intensiv und akribisch überprüft, bevor wir das Material verwendet haben? Und warum haben wir bestimmte Dinge auch eben gerade nicht veröffentlicht, weil sie trotz aller, ich würde jetzt mal sagen, Sensationslust nichts für die Öffentlichkeit sind, sondern wir haben das politisch Relevante rausgenommen und thematisiert. Und das halte ich nach wie vor für vollkommen richtig.
Und pflegen rechte Kreise schon den Opferstatus? Ganz kurz die Frage. Und Heinz-Christian Strache spricht von einem, Zitat, politischen Attentat. Verfängt das bei den Wählern, bei den Bürgern in Österreich? Frau Konzert?
Ich gebe dem Kollegen Braun ganz recht. Und ich möchte aber noch im konkreten Fall auf etwas hinweisen. Was hätte die FPÖ denn anderes tun sollen, als eine neue Front aufmachen? Also die FPÖ wird angegriffen, die Bilder sind unglaublich mächtig und sie muss jetzt darauf reagieren und sie versucht abzulenken. Und sie versucht insofern abzulenken, dass sie...
Ich würde an der Stelle sagen, ich will Sie nicht, also ich will Ihnen nicht widersprechen aus der Sicht der FPÖ, es ist richtig. Aber die FPÖ hätte natürlich auch einfach mal aus Scham 3 Tage ruhig sein können. Die Alternative gibt's, die wird nur gar nicht thematisiert.
Wäre das gegangen?
Ich möchte den Gedanken trotzdem fertig führen. Gar kein Problem. Ich glaube, wer die FPÖ kennt, der weiß, dass es die Möglichkeit gegeben hätte zu schweigen, aber dass es nicht unbedingt in ihrem Naturell liegt. Das erkennt man unter anderem auch am neuen und sehr lustigen, am angriffigen Ton vom ehemaligen Innenminister Kickl, den er jetzt angeschlagen hat. Also ich glaube, es war Taktik auch zu sagen, wir also quasi den Fokus auf die Macher des Videos zu leiten. Strache hat in seiner Entschuldigungsrede das Wort illegal immer nur verwendet, wenn er eben von den Machern gesprochen hat. Also es war diese illegale Falle, in die die FPÖ hineingetreten ist. Insofern glaube ich, war das eine taktische Geschichte und aus FPÖ-Sicht die einzige Möglichkeit, da noch rauszukommen.
Also aus meiner Sicht,
Thomas Mayer,
es ist fast die einzige Möglichkeit für die FPÖ, jetzt sozusagen sich in die Opferrolle zu begehen, den Spieß umzudrehen, also zu sagen, das sei ein politisches Attentat gewesen, das ist ja geradezu lächerlich. Es ist ja unbestritten, dass Strache diese 7 Stunden auch tatsächlich so verbracht hat. Seine Aussagen sind dokumentiert, er hat das auch bestätigt. Also das ist nicht vom Tisch zu wischen. Was ich persönlich sogar hoffe, ist, dass das aufgeklärt wird, wer diese Aktion gemacht hat. Das ist natürlich aufgrund des Quellenschutzes für die Medien, die das aufgedeckt haben, ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja auch noch andere Medien. Warum sage ich das? Nur so können Sie in einer liberalen, aufgeklärten Gesellschaft am besten verhindern, dass es zu Verschwörungstheorien kommt. Denn es gibt ja noch einen anderen wichtigen Aspekt und den haben wir heute noch gar nicht angerissen. Und der ist eigentlich einer der schwerwiegendsten, wenn ich jetzt diese österreichische Affäre auf die europäische Ebene hebe. Und das ist das Faktum, dass ein Mann, der war damals zwar noch nicht Vizekanzler, aber er ist es jetzt eben, ein Vizepremierminister eines EU-Landes, vor laufender Kamera dokumentiert, dass er bereit ist, sein Land an russische Oligarchen, ja, sprich an dubiose Kreise in Moskau, sprich an den Kreml, an Wladimir Putin zu verkaufen.
Ja. Heinz-Christian Strache, nennen wir den Namen einfach nochmal, ja.
Heinz-Christian Strache, der FPÖ-Chef, Vizekanzler der Republik. So, und jetzt, wenn man weiß, dass Österreich eben Mitglied der Europäischen Union ist, ja, und auch teilnimmt an allen diesen heiklen Sitzungen, wir haben ja vorher schon mal davon geredet, dann muss man ja den Eindruck haben, dass Putin hier quasi im Geheimen irgendwie versucht, auf europäische Regierungen Einfluss zu nehmen. Und da sind wir jetzt bei Salvini und bei Le Pen. Ich habe heute mit dem Fraktionschef Verhofstadt von den Liberalen ein Interview gemacht. Der hat überhaupt nur von diesem Punkt gesprochen, was da in Bezug auf Russland passiert. Er hat wörtlich gesagt, Strache, Salvini, Le Pen, das sind die Verräter Europas. Sie nehmen Geld von russischen Banken oder von Oligarchen. Sie pflegen dubiose Beziehungen und das geht nicht. Das kann nicht sein. Damit sind wir schon mitten im europäischen Problem. Letzter Satz. Mein Eindruck ist, dass in Österreich diese Dimension überhaupt noch nicht begriffen worden ist, was das für das Land an Schaden, an Image-Schaden bedeutet. Es wird lange dauern, glaube ich, bis man das wieder abarbeiten kann.
Nun sind wir aber ja auch auf dem Schlussendspurt des Wahlkampfes. Das muss man ja bei diesen Äußerungen auch immer mitbedenken. Wir sprechen aber seit Monaten schon über Desinformation, über drohende Kampagnen, die eben auch von Russland gesteuert sein könnten. Auch die EU-Kommission selbst verweist darauf immer wieder. Ist nicht trotzdem das Problem, Stichwort Verschwörungstheorien, dass solange die Belege dafür fehlen, und es lässt sich ja bekanntermaßen schwer nachweisen, wo solche Kampagnen gesteuert werden, dass davon immer auch interessierte Kreise profitieren, wenn das Stichwort Russland fällt und dass man dann wieder Opferrollen zeichnet und sagt, das sind eben Verschwörungen?
Da gebe ich Ihnen recht, aber was sollen wir denn, was hätten Süddeutsche und Spiegel machen sollen? Dieses Video wurde Ihnen gezeigt, Sie haben es gesehen. Und es ist dann natürlich die Pflicht oder es ist die journalistische Pflicht, dem Ganzen dann nachzugehen. Alles andere wäre ja eine Vertuschung. Das ist das, was die Verschwörungsseite dann immer ein bisschen beiseite lässt, wenn sie sagt, dass man das dann groß aufmacht und dass man die Leute in die Falle lockt und so weiter. Die Medien müssen in dem Moment, wo sie über solche Vorgänge Bescheid wissen oder Beweise für solche Vorgänge in den Händen halten, haben sie gar keine andere Möglichkeit, als zu agieren.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Frage, ob es legitim ist, ständig danach zu fragen, wer die Quelle ist, wer der Urheber dieses Videos ist oder ob man nicht im Moment einfach mehr über die Folgen diskutieren sollte und vielleicht das hohe Gut des Quellenschutzes im Journalismus stärker hochhalten sollte.
Ich bin da bei Ihnen beim ersteren Punkt. Ich glaube, es geht jetzt einmal darum, herauszuarbeiten, noch einmal ganz genau, was da alles gesagt worden ist, im Sinne der Öffentlichkeit, dieses Video noch einmal weiter zu analysieren. Da gibt es ja noch, es gibt nicht weitere Geschichten, aber es gibt durchaus noch Möglichkeiten, da weiter zu recherchieren und zu analysieren. Und jetzt quasi den Fokus auf den Urheber des Ganzen zu lenken, lenkt eigentlich von den wesentlichen Punkten dieses Videos ab. Und die sind schlussendlich, dass wir hier, wie Kollege Meyer gesagt hat, damals war er kein Vizekanzler, jetzt ist es nicht mehr, aber einen hochrangigen europäischen Politiker sehen, wie er bereit ist, das Land Österreich quasi an eine ihm völlig unbekannte russische Oligarchin zu verscherbeln. Und das sollte unser Fokus bleiben, auch in den Recherchen, meiner Meinung nach.
Natürlich, ich würde nur sozusagen immer sagen, ich kann die Neugierde, auch die menschliche Neugierde, total verstehen, dass die Leute sagen, Mensch, jetzt würden wir schon gerne wissen, wer es ist. Und umgekehrt, ich muss auch irgendwie akzeptieren, natürlich, wir wollen und halten die freie Meinungsäußerung hoch, wir halten auch diese Informationsfreiheit hoch. Wenn jetzt sozusagen die FPÖ und andere versuchen, diesen Fokus auf dieses Thema zu lenken, ist es unser Job, klarzumachen, was ist eigentlich das politisch wirklich Relevante an diesem Video gewesen, warum ist es so dramatisch? Dass dieser Meinungskampf stattfindet, den werden wir nicht irgendwie verbieten oder unterbinden können. Wir können ihn nur führen und wir müssen ihn mit guten Argumenten führen.
Steuern.
Anders geht es nicht.
Entschuldigung, also wir steuern schon so langsam in die Schlussrunde. Herr Meyer, Sie wollten noch was sagen, nur mit Blick auf die Uhr.
Ich wollte nur was ganz Kurzes dazu sagen. Ja. Also ich möchte nicht nur als Bürger, sondern auch als Journalist, ich möchte schon sehr gerne wissen, ob das zum Beispiel ein russischer Geheimdienst war. Das Ganze war ja vor den letzten Nationalratswahlen und Strache war damals sehr gut in den Umfragen und es bestand die Möglichkeit, dass er die Wahl gewinnt und Bundeskanzler wird. So, wenn das ein Geheimdienst war, der hier sozusagen auf Verdacht einen österreichischen Spitzenpolitiker legen wollte, wie wir in Wien sagen, um den vielleicht später erpressen zu können, dann möchte ich das eigentlich ganz gerne wissen. Vielleicht war es aber auch einfach tatsächlich von einem politischen Gegner, der das vorbereitet hat, um das dann im Wahlkampf verwenden zu können. Auch dann möchte man das eigentlich gerne wissen. Also es spricht nichts dagegen, dass man die Sache aufklärt, was aber absolut nichts daran ändert, ja, dass das Bild, das Strache abgegeben hat, das ist belegt, also wer immer es in Auftrag gegeben hat, das wird nichts mehr daran ändern, dass dieser Mann und seine Partei sich den selbst entlarvt haben als jemand, der nicht fähig ist, Regierungsverantwortung zu tragen.
Jetzt muss ich tatsächlich mit Blick auf die Uhr die Schlussrunde einleiten und möchte zum Ende gerne nochmal wieder den Blick auf Europa zurückrichten. Die Österreicher haben 8 Millionen Einwohner, sind es im Land. Eine große, große Affäre, die jetzt den ganzen Kontinent erschüttert. Und trotzdem ist die Frage, wenn wir zum Beispiel sehen, am letzten Samstag hat es in Mailand ein großes Treffen, ein europaweites Rechtsbündnis gegeben, das eine neue Ära ausgerufen hat. Sie alle waren dabei, Italiens Lega-Chef Matteo Salvini, Frankreichs Marine Le Pen, AfD-Vertreter aus Deutschland, Gerd Wilders aus den Niederlanden. Angesichts dieser Man-Woman-Power aus dem rechtspopulistischen Lager, die da ausruft, dass man eine gemeinsame Fraktion nach der Wahl im EU-Parlament gründen möchte, wie müssen wir da die österreichische Krise einordnen? Geht es nicht eigentlich noch um viel mehr? Stefan Braun, ich mache den Anfang mit Ihnen.
Mit dem viel mehr kann ich jetzt nicht so richtig viel anfangen. Ich würde einfach sagen, es ist eine dramatische Situation, die ist nicht besonders gut. Ich glaube nicht, oder ich wäre jetzt sehr gespannt und bin auch neugierig, ob Österreich an dieser Stelle irgendetwas verändert. Im Augenblick gibt es leider in vielen Ländern immer noch den Trend, sozusagen dem Nationalen wieder mehr Gehör zu verschaffen, den Ausgrenzungen, auch dem zum Teil aggressiven Politikstil mehr Raum zu geben. Ich wage keine Prognose, wenn ich mir angucke, was in Großbritannien, Spezialfall, aber trotzdem irgendwie los ist. Ich finde, es ist insgesamt dramatisch und daran hat eigentlich dieser Skandal auch nicht wirklich viel geändert. Er hatte nur offengelegt diese Sittengemälde und das ist irgendwie erschreckend.
Stefan Meyer, kurze Antwort bitte.
Thomas Meyer.
Entschuldigung.
Ich glaube, dass der Skandal keine direkten Auswirkungen haben wird auf das Wahlverhalten der Wähler. Also da wird es keine großen Bewegungen geben. Aber Die politischen Folgen sind stark. Die FPÖ, die gemeinsam eben mit Le Pen und Salvini in einer Fraktion in Straßburg ist, wird weiter isoliert bleiben. Ich denke nicht, dass die Konservativen, die europafreundlichen Kräfte, die Grünen, die Linken, die Christdemokraten, irgendjemand mit denen einen Deal macht.
Wir wollen Frau Konzett noch die Möglichkeit geben für ein Schlusswort. Kurz bitte.
Ich glaube, was der Skandal zeigt, ist, dass das Projekt Kurz auch in einer anderen Sache gescheitert ist, nämlich im Versuch, mit Rechtspopulisten, mit Rechtsaußenparteien zu koalieren. Da war man in Europa hat man sich als Vorreiter versucht und ist daran gescheitert, ist das eine. Mhm. In Bezug auf die rechtspopulistische Landschaft in Europa, glaube ich, hat es weniger Auswirkungen. Strache hat da längst nicht mehr diese Führungsfigur, die er vielleicht einmal war. Da hat Salvini das Ruder übernommen.
Wir steuern auf die Nachrichten zu. Es tut mir leid, dass ich Sie so unterbrechen muss, aber ich bedanke mich an dieser Stelle für diese anregende Diskussion und Grüße nach Wien und Brüssel. Auf Wiederhören.